Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich habe Ihnen die Fans mitgebracht. True North. So, True North hieß der Song und die Fans, die Band. Aber wie heißt mein Gast?
Hörbar Rust. Heute mit
Max Riemelt, 30, Schauspieler. 5 Jahre sind's noch bis zum Mauerfall, als Max in Ost-Berlin geboren wird. Mit 13 rutscht er gleich erfolgreich in die Schauspielerei. Nach ersten Serien kommen schon die ersten Kinofilme. Mit seiner Hauptrolle in Napola wird der damals 20-Jährige bekannt. Der Regisseur Dominik Graf besetzt Riemelt für verschiedene Produktionen, wie Im Angesicht des Verbrechens, und längst denkt niemand mehr, süß, was für ein netter junger Mann. Max Riemelt kann nämlich auch anders knurren und beißen, wenigstens in seinen Rollen, vielleicht aber auch jetzt. Zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, Max, das war so ein Provo-Satz.
Ja, da werde ich gleich ganz rot.
Nee, du sollst also nicht rot werden, du sollst knurren und beißen. Das ist es ja.
Ja.
Als ich einer Freundin gesagt habe, wer zu Gast in der Sendung sein wird, hat sie gesagt, also erste Reaktion war, oh, der ist gut, oh, der ist gut. Und der Nachsatz war dann, ist der nicht ein bisschen introvertiert und so still? Spricht er denn so über sich? Und da habe ich gesagt, naja, puh, das sind 2 Stunden. Ich könnte auch nur Musik spielen, aber das glaube ich nicht.
Nee, also introvertiert. Wir alle stehen noch auf Herausforderungen, oder?
Das macht so. Findest du dich wieder in dem Wort?
Ja, also lustigerweise werde ich jetzt versucht, immer auf irgendwas festgelegt zu werden, auf irgendwelche Attribute. Und ich finde, introvertiert finde ich gar nicht schlecht, aber nee, ich bin auch teilweise eloquent, wenn ich will. Ich kann mich auf eine gewisse Art und Weise ausdrücken. Und wenn ich gefragt werde nett, dann kann ich auch nett antworten. Also,
ach so, nett. Das echt. Nett ist ja auch, wenn ich nett gefragt werde, kann ich auch nett
genau.
antworten.
Genau, und viele haben vielleicht keine Antwort erhalten, weil sie nicht so nett nachgefragt haben.
Aber introvertiert ist doch tatsächlich wertneutral. Also ich meine, introvertiert hat ja nicht automatisch einen negativen Touch.
Finde ich auch nicht, nee.
Nö. Gäbe es denn ein Attribut, mit dem du dich selbst gerne benennen würdest? Denn niemand versucht einen ja, oder dich auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen, auf eine Sache festzulegen. Oder kommt es dir so vor, wirklich?
Ja, also ich denke, dass viele Menschen versuchen, schnell zu verstehen und zu kategorisieren, damit sie damit mit dem Thema weitermachen können oder das einschätzen können, um es dann behandeln zu können. So sehe ich das. Und deswegen gibt es sowas vielleicht wie Vorurteile und ja.
Wie ist es denn bei dir selbst? Wie machst du das denn?
Ich versuche mir immer wieder zu sagen, dass ich nichts weiß und dass ich nicht von meiner Realität ausgehen sollte, sondern halt immer nochmal mich öffnen sollte oder nicht zu früh meine Urteile fällen sollte über andere Menschen und auch bestimmte Sachen. Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass du einen ganz guten Instinkt hast? Also eine ganz gute Menschenkenntnis?
Ja, genau. Meine Intuition hat mir schon ganz viel über mich und andere Menschen verraten und auch mir geholfen bei Arbeit und auch im Privaten. Daran mache ich vieles fest, auf jeden Fall.
Und umgekehrt ist es natürlich schwierig, auch wenn es bestimmt noch den einen oder anderen geben wird, der jetzt Max Riemelt, also es ging mir auch vorhin so, Max Riemelt, hatte irgendjemand jetzt gerade kein Gesicht und dann haben sie dich gegoogelt und dann, ja klar. Also das heißt, du bist sehr bekannt und auch gesichtsbekannt.
Und trotzdem, bekannt,
das ja, das Wort ist gar nicht von mir, das ist, glaube ich, von Matthias Brandt, der das mal benutzt. Und umgekehrt ist es ja aber wahrscheinlich schon so, dass du bekannt genug bist, als dass man dir gar nicht mehr so neutral wahrscheinlich gegenübertritt, was ja eigentlich schade ist, selbst wenn man dir wohlwollend gesonnen ist, also wohlgesonnen.
Ja, also mein Ideal eines Schauspielers, also meine Vorstellung davon war auch, also eine relativ neutrale Fläche zu sein, um halt alles glaubhaft spielen zu können, also um ja halt nicht irgendwie mit einer anderen Rolle wieder verglichen zu werden oder ja, wie gesagt, halt nicht mehr glaubhaft zu sein. Und dann wird's halt schwierig, ja. Wenn dann irgendwann mal der Zuschauer sich festgelegt hat auf ein Image oder ja.
Neulich hatten wir gerade einen Gast hier. Mir fällt auch gleich wieder ein, wer das war. Und ich glaube, es war Antoine Monod, der Schauspieler. der aus dem, der so eine amerikanische Sichtweise auf dieses Problem sozusagen adaptiert hat für sich und der gesagt hat, er möchte in der Kategorie, in der er häufig gebucht wird, einfach der Beste sein.
Ja.
So. Also er spielt jetzt gar nicht gegen diese Schublade, ist ja auch so ein wow, wahnsinnig bemühtes Wort, aber wir wissen alle, was damit gemeint ist. Er spielt da gar nicht mehr so gegen an. Bei dir, wenn man sich so dein Portfolio ansieht, da ist ja tatsächlich alles dabei. Also vom süßen Typen bis zum Arschloch manchmal, homosexuell, sehr heterosexuell. Also du hast dir da eine, oder dir wurde auch eine Bandbreite sicherlich offeriert und du hast da zugegriffen.
Genau, also das Vertrauen war auf beiden Seiten da und ja, wir haben es gut genutzt. Und ja, daran möchte ich halt auch noch weiterarbeiten. Deswegen möchte ich ja auch so wenig wie möglich ausschlagen oder wie gesagt, mir im Vornherein schon nehmen, indem ich da Vorurteile gegen Leute oder Projekte oder Rollen habe, weil es wirklich schwer absehbar ist, was die Leute schreiben und was dann daraus produziert wird und wie die Leute dann letztendlich wirklich sind, also wenn man miteinander arbeitet, ist wirklich schwer abzusehen.
Ich finde, du hast bis jetzt sehr nett geantwortet.
Ja, ich bin wirklich, ich bin der Diplomatentyp.
Ach so, das war nicht ehrlich, das war nur diplomatisch.
Nee, also ich versuche so
hol
zu antworten.
Hol mal den Alkohol, Miriam.
Genau, dass so viele Menschen wie möglich das verstehen können, nachvollziehen können,
du,
was ich da gerade sage.
Das hier ist ein Sender nur für Erwachsene. Das heißt, du kannst jetzt echt nochmal eine Schippe drauflegen. Also nur, wenn du willst. Du musst nicht denken, dass dich hier irgendjemand nicht versteht. Tatsächlich.
Ich schaufel noch ein bisschen.
Wir legen los mit dem ersten Song, den du mitgebracht hast.
Ja?
The Trashman Surfing Bird.
Genau.
Was für eine Geschichte gibt es dazu?
Geschichte wäre übertrieben, ein Charakter, den Peter Griffin von Family Guy. Ich weiß nicht, ob den so viele Erwachsene kennen, weil das eine Comicfigur ist, die aber mit durchaus erwachsenen Humor rüberkommt und sehr intelligenten Humor. Das ist halt ja sehr amerikanisch und sehr sozialkritisch und ja, ist sehr herb. Und ich mag die Figur einfach. Und da gibt es eine Episode, wo er halt nicht mehr aufhört, es zu singen und alle damit terrorisiert. Und ich finde das halt so charmant.
Als du hier vorhin reingekommen bist, hast du auch mit einem Song auf den Lippen, hast du mit Stille Nacht. Also ich habe es nicht sofort zuordnen können.
Genau. Manchmal kommt auch eine Zirkusmusik raus. So.
Ja, man kann sich nicht aussuchen, was sich im Kopf da einnistet, aber jetzt ist es Surfing Bird, The Trashman.
Oh, well, everybody's heard about the bird.
Wie der wohl normal redet.
Ich antworte jetzt nicht mehr nett.
Ja gut, dann habe ich dich jetzt schon an dem Punkt. Das ist ja super, in der ersten halben Stunde. So, der Schauspieler Max Riemelt ist heute hier zu Gast und in Vorbereitung auf die Sendung lese ich ja immer ganz, ganz viele Interviews und es ist mir noch nie vorher, bist du noch ein bisschen müde eigentlich?
Nein.
Doch, du reibst immer dann deine Augen und eben hast du dich so gestreckt.
Ja.
Wann bist du heute aufgestanden?
Das erste oder zweite Mal?
Wie?
Nee, ich bin ganz normal aufgestanden um 9 oder so. Ganz schön Frühstück gemacht und, ne?
Und dann hast du dich nochmal hingelegt. Guck mal.
Genau.
Okay. Also, Interviews und mir ist noch nie vorher bei einem Mann aufgefallen, dass er so häufig nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefragt wurde. Das finde ich so interessant, weil das ist so ein Klassiker. Frauen hören sich das regelmäßig an und ich hole es einfach mal hier als Zitat hervor. Sie haben eine 5-jährige Tochter, Familie und Beruf. Ein schwieriger Spagat?
Ja, vielleicht sind den Leuten die Themen ausgegangen. Ich weiß nicht. Ja, es ist, es trifft mich wirklich. Also, weil ich viel unterwegs bin. Und ja, wie gesagt, schwer Nein sagen kann, also ein bisschen zwanghaftes Verhalten habe, lebe ich den Widerspruch halt. Also, dass ich die mir wichtigste Person halt nicht so oft sehe, wie ich gerne würde. Und ja, das ist dann halt manchmal schwierig. Aber andererseits glaube ich auch daran, dass wenn ich diesen Job, wie ich ihn halt mache, nicht so machen würde, ich auch nicht der gleiche Mensch wäre. Und das natürlich auch nicht so toll wäre für all die Menschen um mich herum, die mir so wichtig sind.
Weil du eine Unzufriedenheit ausstrahlen würdest.
Aber vielleicht versuche ich mir das auch nur so zu legitimieren.
Wer weiß, also falls Sie im Hintergrund unterdrücktes Lachen hören, wir können jetzt nicht jedes Mal abbrechen. Das ist Miriam, die Redakteurin dieser Sendung. Die ist ein bisschen krank und hat sich hier heute trotzdem hingeschleppt. Also an
die
dieser
lacht
Stelle.
Immer anstatt zu husten. Ja.
Na, sie macht beides, deswegen klingt das eben so, wie es klingt. Worauf ich hinaus will, ist, also Frauen hören sich das ja schon immer an, Vereinbarkeit, Beruf und Privatleben. Wirst du das auch gefragt, weil das jetzt so ein bisschen mehr in der Gesellschaft angekommen ist? es klingt so flaskelig, aber vielleicht gehörst du zu diesen neuen Vätern, die auch ausstrahlen, die nehmen sich ja jetzt Erziehungsurlaub.
Ich bin die neue Hoffnung, ja, absolut. Eine Projektionsfläche für bestimmte Leute, die vielleicht dieselben Probleme haben oder einen Ratgeber suchen oder ja, ihr Leid teilen wollen mit mir.
Das muss ja jetzt gar nicht so in deiner Person festgemacht sein, aber was beobachtest du denn? Freunde von dir werden sicherlich auch schon Kinder haben. Mhm. Ich meine, du bist 30 und deine Tochter ist 5 oder 6.
Die wird jetzt 6, ja.
Bist also auch jung Vater geworden, ganz klar, aber du wirst ja auch andere kennen. Und da hat sich ja im Vergleich mit der Generation unserer Eltern einiges verschoben. Das beobachtest du das, dass die Väter...
Ja, ich denke, dass es mehr Optionen gibt, dass mehr Optionen wahrgenommen werden und dementsprechend ja auch überdacht werden. Deswegen trennt man sich vielleicht auch schneller, weil die ganzen Lebensentwürfe halt nicht mehr so zwingend sind und die Gesellschaft nicht mehr so schnell urteilt und verurteilt. Und man kann sich leichter so seine Komfortzone bauen und sich theoretisch auch individuell so sein Schicksal selber schaffen, aber...
Du bist gern mit dir, ne? Mit dir allein.
Auf jeden Fall, bin ich auch gerne. Also, ja, da bin ich,
zu gern? Hast du das Gefühl?
Nicht zu gern, nee. Ich erlebe es nur immer seltener und deswegen genieße ich es vielleicht noch mehr, irgendwie alleine zu sein, auch alleine unterwegs zu sein, bei der Arbeit oder so. Das liegt wirklich in meiner Natur. Da kann ich am besten reflektieren, über Sachen nachdenken und ja, fühle mich dann auch wirklich wohl.
Und schreibst du die Sachen dann auf oder hast
nee,
du
so konsequent bin ich nicht. Nee, das ich bin zwar romantisch veranlagt, aber ja.
Es hat mit Romantik gar nichts zu tun.
Doch, ich finde schon, es ist ein romantischer Gedanke, ein Tagebuch
aufzuschreiben,
zu haben,
mit
es aufzuschreiben
selbst.
Und dann irgendwann wieder rauszuholen und nachzulesen, finde ich schon sehr gut. Ich habe dafür den Film irgendwie für mich entdeckt. So, ich mache einfach Filme und gucke mir die dann nochmal an und dann weiß ich genau, was zu der Zeit irgendwie passiert ist und was ich gedacht habe oder so. So ungefähr.
Das kommt dann hoch.
Es kommt dann auf jeden Fall hoch, ja. Das ist wirklich so. Ich habe jetzt gerade von meiner Agentin unten eine DVD in die Hand gedrückt bekommen, wo zwei allein die erste Serie, die ich gemacht habe, 98 irgendwann.
Da warst du 13.
Genau, wo ich die gedreht habe und ich muss nur ein paar Bilder sehen irgendwie. Also ich bin so ein visueller Mensch, bei dem dann ganz viel ausgelöst wird gleichzeitig an Gefühl und ja Erinnerung.
In beide Richtungen, weil Menschen tendieren ja dazu, die Vergangenheit ein bisschen zu glorifizieren. Das ist ja auch irgendwie toll, dass es diesen Mechanismus gibt, dass das Gehirn da so ein Smooth-Filter drauf
hat. Ja, stimmt. Oft, ne? Also verdrängen kann ich auch ziemlich gut. Das ist, glaube ich, auch Teil meines Talents irgendwie, dass ich ziemlich viel aus der Realität ausblenden kann, um dann so super zu funktionieren für andere wiederum. Ja. Ich kann auch was an den negativen Seiten irgendwie was finden, beziehungsweise mag ich die, weil man da doch sehr viel auch mit rausnimmt irgendwie an Gefühl und Lehre und weiß ich nicht was.
Mit EE oder mit EH?
Lehre? Mit EH.
Okay.
Ja.
Ja, mit EE aber auch manchmal.
Ja. Ne? Ja.
Du bist eine Berliner Pflanze, wie man sagt. Ja. 1984 bist du zur Welt gekommen im kalten Januar.
Ja.
In Mitte.
Genau.
In der Mitte Charité, von Mitte sozusagen. Genau. Ja. Mhm. In der Charité zur Welt gekommen. Daran wirst du dich jetzt nicht erinnern. Aber ich glaube, in der Nähe des Gendarmenmarktes bist du aufgewachsen.
Genau. Also wir hatten erst in Friedrichshain gelebt, in so einer Mini-Wohnung in der Storkower Straße. Und dann sind wir irgendwann nach Mitte gezogen, weil wir mit meiner Oma getauscht hatten, die damals mit einem Diplomaten zusammen waren. Und dort waren halt so eine Wohnung, die Diplomaten halt hatten. Und weil sie die halt nicht mehr brauchte, haben wir die halt getauscht. Und somit hatten wir dieses Privileg, dort am Gendarmenmarkt direkt zu wohnen. Dort habe ich die Grundschule besucht und bin dann auch aufs Gymnasium. Die waren beide um die Ecke und deswegen sind wir auch da geblieben.
Ist doch schön, wenn die Schule so nah ist, oder?
Ja, damals war das auch echt entspannt noch. Da sind nicht so viele Touribusse rumgefahren. Das ist heute so extrem, dass ich würde da auf keinen Fall mehr hinziehen wollen.
Also was mich an dieser Ecke so ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass es diese Infrastruktur nicht so gibt. So diese ganz kleinen Läden, so Zeitungsläden, Bäcker, so ganz klein. Also was es da gibt, ist oft so Kette, ne? Sind so Ketten.
Genau.
Und ich finde auch, dass Mitte nur ein Stadtteil ist, ist manchmal für mich so irritierend, weil diese Friedrichstraßenmitte für mich eine ganz andere Mitte ist als die Hackescher Marktmitte zum Beispiel. Das sind so ganz andere Mikro, wie ist denn der Plural von Kosmos?
Kosmen.
Kosmen?
Ich glaube, ja, Mitte hat sowieso mittlerweile ein starkes Identitätsproblem, weil ja dankbar jedes Geld angenommen wird, was von außen kommt. Weil, ja, Berlin ist halt verschuldet und es sind also die Wachstumschancen und die Aussichten sozusagen für die Investoren sind halt rosig. Und der Wert ja, kann sich nur steigern, der Immobilien. Und deswegen wird halt alles irgendwo weggemacht, was Kultur irgendwie war und daran erinnert, was Mitte einmal war. Also wo ich dort aufgewachsen bin und auf Hinterhöfen im Hackischen Markt gespielt habe, so, da war da noch gar nichts. Also wirklich nichts, kein Geschäft, kein gar nichts.
Okay, aber so muss es ja nun auch nicht sein.
Also. So muss es auch nicht sein, aber wenn dann ja Läden wie das Tacheles oder so ein geiles Café wie die Assel damals war, einfach verschwinden und der Montbijou Park einfach abgerissen wird und neu bepflanzt wird, aber ohne Pflanzen, sondern nur mit Häusern, dann ja, sehe ich das schon ziemlich kritisch. Aber ich will dem nicht hinterherweinen, weil es wirklich ein natürlicher Prozess ist. Wie gesagt, also Berlin braucht das Geld und nimmt es dann halt auch dankbar an.
Ja, aber also beim Tacheles war ich auch sehr erstaunt, dass
all die Idealisten dann doch zu einer Million Ja sagen und dann weg sind.
Ja, und auch, dass die Stadt das nicht mehr behütet. Also sowas wie das Tacheles ist ja dann tatsächlich irgendwie gewachsen und so eine, so das ist sozusagen das Negativ vom KDW, wenn man so will. Also auch so ein Symbol für eine Zeit und so. Und man kann sich nicht auf alles setzen wie so eine Glucke und das behüten und bewahren. Aber bestimmte Dinge, da hätte sich die Stadt mehr Mühe machen sollen.
Sollte man genauer abwägen, finde ich auch.
Na, guck mal, sind wir uns ja schon mal einig.
Ja. Yeah.
Ach, schade, weil jetzt wird die Geschichte ein bisschen knapp. Pass auf, du wirfst uns jetzt so ein Stichwort hin.
Ja.
Und dann benutzen wir den Song, der jetzt gleich kommt, in der zweiten halben Stunde, um über deine Kindheit zu sprechen. Michael Jackson, Can't Help It. Ja. Ach komm, wir hören es und du erzählst nachher, was das für eine Geschichte war.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heute mit dem sich reckenden und streckenden Schauspieler Max Riemelt und jetzt mit einem Song, den Sie, wenn es geht, ganz laut machen müssen. Ocracy, Mando Diao.
I feel dizzy, all laid back, and I'm too blind to see what's going on outside my lonely window.
Mando Diao, Ocracy. Zu Gast ist heute der Schauspieler Max Riemelt, ein gebürtiger Ostberliner, ich habe es schon gesagt, 84 kam er zur Welt. Und wir sind stecken geblieben bei Michael Jackson. Dazu fehlt uns noch die Geschichte. Du warst ziemlich klein.
Ja.
Aber du scheinst dich, also jung, so.
Ich war auch
und
klein,
du warst klein und du warst jung. Und scheinst dich aber ganz gut bewegt zu haben, denn es muss nicht unbedingt an deinen Sangeskünsten gelegen haben, dass du unbedingt in die Mini-Playback-Show wolltest.
Nein. Ich hatte damals einen Kumpel aus Armenien, der ja auch die gleichen Vorlieben musikalisch hatte wie ich. Wir haben uns Michael Jackson halt bis zum Abwinken reingezogen und uns die Tanzschritte abgeguckt und alle Filme, die über ihn, mit ihm produziert wurden. Und ja, mein großer Traum war es dann letztendlich, das dann auch mal zu zeigen, also in einer Mini-Playback-Show. Also ob ich mich da getraut hätte und mich da hätte beweisen können, das weiß ich nicht so wirklich, also stelle ich ein bisschen in Frage. Aber es gab mal einen Auftritt in Thüringen, im Schmiedefelder Thüringen, in Schmiedefeld, so hieß das Dorf damals, wo meine Mutter mit mir immer hingefahren ist zu Freunden. Und da hatte ich tatsächlich mal meinen Auftritt und alle haben geklatscht, das weiß ich.
Kannst du den Moonwalk?
Ja, es kommt auf den Untergrund an, genau. Und ein bisschen eingerostet bin ich vielleicht auch schon, aber früher konnte ich alles. Also mich drehen ohne Ende, auf den Zehenspitzen stehen und hast du nicht gesehen.
Und bist du denn auch jemand, der auf Partys gerne tanzt?
Ja, aber das ist dann nicht mehr Michael Jackson. Das
nee.
Ist so Freestyle.
Aber das machst du gerne.
Ja, tanzen ist schon ja sehr wichtig für mich. Also es ist keine Ausdrucksform im direkten Sinne, sondern eher sowas Autistisches dann bei mir.
Tanzt du auch alleine?
Ja, sehr
in
gerne
deiner
sogar.
Wohnung?
Ja.
Mit Kopfhörern? Kann dir jemand reingucken?
Ja, was sagt das jetzt psychologisch über mich aus?
Das muss jetzt gar nicht gedeutet werden, weil ich glaube, dass ganz viele Leute das tun.
Ja, denke ich auch.
Also wenn sie schlau sind, denn ich finde, es gibt ja viel zu selten Gelegenheit, wirklich gut zu tanzen. Also wie viele Leute machen schon Partys und genau. Wie gut ist dann auch der DJ? Ja. Und die besten Songs kennt man irgendwie selbst und um zu tanzen, muss man sein eigener DJ sein.
Genau, brauchst eigentlich nur die Stimmung, genau.
Also kann jemand bei dir reingucken?
Theoretisch ja, aber also.
Ja, was heißt theoretisch? Piloten, weil du ganz oben wohnst oder hast du gegenüber ein Haus?
Ja, genau, mein Siehst Luftschloss. Du die? Nee, ich habe eine Wohnung und ja, ich glaube, die Wohnungen gegenüber sind zu weit entfernt, als dass man da wirklich was sehen könnte. Mhm. Und so spannend ist es dann, glaube ich, doch nicht.
Nö, ist es auch nicht.
Ja, und ja, also Michael Jackson ist einfach auch ein guter Musiker. Und Musik ist für mich allgemein auch sehr wichtig, also wie Essen und Trinken. Definitiv. Und Michael Jackson ist mir doch sehr wichtig.
Und wie kommst du zu neuer Musik?
Ja, meistens durch Freunde. Also die mich einfach fragen, kennst du schon? Und dann höre ich es mir an und so. Und manchmal verfolge ich aber auch den ein oder anderen Künstler. Und ja, da gibt es dann auch zweifelsohne die dann halt sich bewähren. Also die weiß nicht, so eine Musik machen, die mich eigentlich immer anspricht. Mhm. Also
und ja. Natürlich durch die Radio 1 App. Also ein Sender wie Radio 1 weist einen ja immer wieder auf neue Musik hin. Wir haben eine ausgezeichnete Musikredaktion, wie unsere Hörer natürlich wissen. Ich sag's jetzt nur dir nochmal. Mhm. Und wenn Sie ein Smartphone besitzen und noch nicht diese Radio 1 App, dann würde ich Sie bitten, das nachzuholen. Die ist kostenfrei und wo immer Sie auf der Welt sind, Sie können überall nicht nur an ihrem Rechner, sondern eben auch an ihrem Smartphone Radio 1 hören. Das ist schon toll, das ist schon gut.
Ich finde auch. Das ist Technik, die sich mal crazy. Lohnt.
Nee, aber ohne Quatsch. Also ich meine, das ist doch verrückt, dass man jetzt so, na egal. Gut, so, in Mitte groß geworden. Deine Eltern trennten sich, als du ein Jahr alt warst ungefähr. Aha. Ist das richtig?
Ja.
Und du bist, glaube ich, bei deiner Mutter groß geworden oder haben die sich das geteilt?
Ja, sie haben sich geteilt, aber die meiste Zeit habe ich doch mit und bei meiner Mutter verbracht.
Du warst Fußballfan und Fußball aktiv, Bero?
Genau, Blau-Weiß-Berolina. Danach war es, glaube ich, Strahlau. Der FC Friedrichshain war es dann auch nochmal kurz, aber ja, da ist nicht viel draus geworden. Ja, ich habe mich von hinten nach vorne ein bisschen gearbeitet. Ich habe echt im Tor angefangen und bin dann von der Abwehr aufs rechte Mittelfeld und dann irgendwann, als ich mich wirklich entwickelt hatte, aber ohne Trainer und Autoritäten, war ich dann nur noch im Sturm und habe die Tore gemacht.
Natürlich, absolut, ja. Ein Ruf wie Donnerhall. Und dein erstes Live-Spiel, das du gesehen hast, da war Gott sei Dank ein Berliner Club dabei.
Ja,
du hast,
Hertha gegen St. Pauli, genau.
Wie stehst du momentan zu Hertha?
Oh, ich hab,
du warst ja mal sehr kritisch. Also du warst auch, glaube ich, Dortmund-Fan, oder?
Ja. Aber das ist auch schon ein bisschen her. Das war zu Chapuisat-Zeiten und so. Also
Chapuis was?
Chapuisat.
Das war wahrscheinlich Stefan, ein super Chapuisat, Spieler,
ja,
oder?
Ja, das war ein Schweizer Spieler und genau. Da war Dortmund in Bayern. Sind sie
nur damit
geworden.
Du spürst,
da
dass ich du da mit mir über alles reden kannst.
Also ich fühle mich wohl aufgehoben, wirklich. Also ich fühle mich
Chapuisat.
Chapuisat. Chapuisat. Genau. Und ja, Hertha, weiß nicht, ist mir relativ egal, muss ich sagen.
Ach
also
so.
Ich bin da verspüre ich irgendwie keinen Patriotismus, weil ich zweifle irgendwie an dem Management und all diesem ganzen Drumherum, als dass sie dann irgendwann ja mich überzeugen könnten und konsequent erfolgreich mal sein könnten.
Wie viele Leute jetzt wohl den Kopf schütteln?
Ja.
Und das ist, abschalten. Ja. Horror. Lass uns schnell das Thema wieder wechseln. Ja. Kommen wir zur Theater AG in der Schule. Ich glaube, mit 11 ungefähr hast du angefangen, an der Schule Theater zu spielen.
Ja, das wird mir auch mal so nachgesagt, aber es waren eher so.
Das wird dir immer so nachgesagt?
Ja, naja, weil irgendwie immer versucht wird rauszufinden, wo denn nun das alles herkommt und wo ich mich dann ausprobiert habe. Aber tatsächlich sind die ersten Anfänge wirklich erst beim Drehen gewesen. Also oder so ein Bewusstsein darüber entstanden, was da jemand von mir will und wie es dann letztendlich im Kontext also dann aussehen soll, was ich denn da mache. Also wofür es benutzt wird. Und im Theater beziehungsweise diese Schauspielwelt oder die Theaterwelt war für mich ja lange sehr abstrakt und ich glaube nicht, dass ich mich da wirklich geöffnet habe oder wirklich so viel Vertrauen hatte, ja, darauf einzugehen. Ich habe da vielleicht mitgemacht, aber ich habe mich nicht wirklich ausprobiert.
Ja gut, das kannst du jetzt im Nachhinein sagen, weil du jetzt weißt, wie es anders geht, aber ich finde es jetzt auch nicht. Ich finde es jetzt auch nicht so verwerflich, dass man überlegt, wo hast du angefangen? Es gibt viele Schauspieler, die tatsächlich durch die Schule da zum ersten Mal drauf gekommen sind, ja, oder auch gerade nicht, aber in dem Fall finde ich es ganz interessant, denn bei dir ging es ja dann wirklich früh los. Du bist ja tatsächlich in so eine Casting-Agentur gekommen, hast dich da in eine Kartei aufnehmen lassen, aber da kam erstmal gar nicht so viel. Oder nee, beziehungsweise genau. Es kamen keine besonders tollen Aufträge und dann gab es dieses eine Casting, wo es dir schon fast egal war, auch das wird dir nachgesagt. Du hast dieses Brasilien-Shirt getragen an dem Tag. Hast Wahnsinn, du das noch?
Ja, ja, das habe ich auch noch.
Als Glücksbringer?
Ja, das hat der Regisseur im Nachhinein dann gesagt. Als ich dann besetzt war, meinte er, ja, weißt du was, warum ich die Rolle bekommen habe? Ja, es war dein Brasilien-Shirt. Es war die WM 98 und ja, da war ich ihm sofort sympathisch, angeblich. Und ja, das war der Anfang sozusagen, also vom Arbeiten her und vom Verstehen her sozusagen, um ja diese Welt irgendwie mal wirklich zu betreten, also oder wirklich zu erfahren, was es bedeutet, das ja so konsequent zu machen.
Das erste war ein Zweiteiler, eine Familie zum Küssen und danach, also du kannst mich gerne korrigieren.
Also das erste wirklich richtige Projekt war Zwei allein.
Das war aber eine Miniserie auch. Ne?
Ja, ja, genau, da hatte ich 70 Drehtage gleich, also einen ganzen Sommer lang gedreht mit einer Kinderbetreuung, die auf mich aufgepasst hat, die mir auch viel beigebracht hat über Umgang sozusagen am Set. Der ja auch nicht so selbstverständlich einfach so funktioniert, sondern man muss ja sehr höflich und nett sein, damit es so geschmiert läuft. Und das nennt man dann Professionalität. Und ja, da habe ich mir ganz viele Sachen angeeignet und habe mich quasi drauf konditionieren können, auf diese Abläufe, also das ständige Warten und dann sollst du auf den Punkt funktionieren. Und das hat dann ja tatsächlich geklappt und kam gut an. Und von da an habe ich dann immer wieder so kleine Aufträge bekommen.
Aber also danach war es erstmal schwierig.
Ja, ja, das war also für mein Verständnis ganz schwierig. Diesen Respekt zu verlieren von den Erwachsenen, zurück in die Schule zu müssen, wo dann die Lehrer irgendwie einen behandeln, wie halt Lehrer einen behandeln, wenn man halt viel Fehlzeiten hat und ziemlich faul ist, was ich halt war in der Schule. Ich war nicht wirklich ein guter Schüler. Und
mir geht's eher um dieses Verständnis, dass man in so einer Gruppe. Ja. Das haben auch erwachsene Schauspieler, das wirst du auch heute noch erleben, weil manchmal, wenn so ein Set so stimmig ist, wenn du mit tollen Kollegen arbeitest und man ist so 4 Wochen zusammengeschweißt und dann geht das auseinander, dass man diese Zugehörigkeit verwechselt.
Ja, das kommt dann nochmal dazu,
also dass
genau.
man als Kind natürlich oder als Heranwachsender, glaube ich, das erstmal gar nicht so versteht, dass dieser Mensch, mit dem man so viel Zeit verbracht hat, dann weg sind und dass man auch gar nichts mehr von denen hört.
Na, das Gute war, also dass sich da wirklich echte Freundschaften rausgebildet haben. Das ist natürlich nicht immer so, nicht selbstverständlich für einen Dreh, aber der war also wirklich auch so eine Herzensangelegenheit für viele andere Leute am Set und deswegen habe ich bis heute noch Kontakt zu bestimmten Leuten von diesem Dreh und treff sie auch manchmal wieder bei anderen Produktionen oder so.
Cream hast du mitgebracht.
Ja.
Aber nicht von Prince, sondern vom
Wu-Tang Clan.
Yes.
Ja. Nee, zu der Zeit, ja genau, kam das gerade so für mich. Das, meine erste CD, die mir meine Mutter gekauft hat, war glaube ich auch die Wu-Tang Forever. Also Cream ist noch vom Album davor. Aber beschreibt ungefähr auch den Musikgeschmack, der zu der Zeit irgendwie bei mir so vorgeherrscht hat. Und es war Hip-Hop, Hardcore und ja, wunderschön.
Cash take you everything around me. Cream, get the here money. We, here we go. Dollar, dollar,
check dollar, this yo. Shit. Yeah. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Had second hands. Moms bounced on old men.
Da singst du schon wieder ein bisschen mit und eigentlich wird dir nachgesagt, dass du total ungern singst und schlecht singst. Stimmt es?
Weiß ich nicht warum, aber
nein?
Unter der Dusche kann ich das immer ganz gut.
Ja, das kann ja wohl jeder unter der Dusche.
Ja, ja. Vielleicht gehe ich auch mal zu DSDS und dann zeige ich es allen.
Dann leistest du endlich mal was. So, denn dein Vater zum Beispiel, der hätte das ja schon eine Zeit lang sehr gerne gehabt, dass du so einen klassischen Leistungsnachweis erbringst, im Sinne des, Junge, mach doch was Anständiges, ne?
Ja, die meisten um mich herum meinten irgendwie, ein drittes Standbein, zweites meine ich, wäre doch nicht schlecht und man kann doch dann immer noch weitermachen und ja, es ist halt schwierig nachzuvollziehen, was da passiert ist, wie ich dann gearbeitet habe. Also diese Welt ist ganz schön abstrakt, also für viele, auch die mir sehr nahe stehen und denen ich versuche, das zu erklären, können natürlich nicht ermessen, was es dann bedeutet, so an Vorbereitung, Nachbereitung und was es dann auch mit einem selber macht. Also für mich schien jeder Beruf, der sich irgendwo an einem festen Arbeitsplatz, zum Beispiel in einem Büro oder irgendwo stattfindet, also unrealistisch, weil ich mich ja nicht damit abfinden konnte und wollte. Ja.
Danach stagnierte es erstmal so ein bisschen und du hast dann überlegt, wie ist das gewesen? Du hast dann überlegt, ob du dann doch noch Schule weitermachst und hast auch eine Zeit lang weitergemacht, aber nach dem Realschulabschluss bist du erstmal von der Schule abgegangen und hast gearbeitet.
Da wollte ich erstmal in Ruhe gelassen werden von Lehrern und Autoritäten. Und dann habe ich aber gemerkt, da war so ein großes Loch, okay, jetzt möchte ich doch mein Abitur vielleicht nachholen. Bin an eine private Schule gegangen, die SFE war das. Die
warst so du nicht vorher noch auf irgendeinem Kolleg?
Ja, ja, der Kolleg kam danach, genau. Ach, das war sozusagen auch nochmal der Versuch, etwas besser strukturiertes irgendwie nachzuholen, weil die SFE war so ein bisschen ja komisch irgendwie, also zersetzt durch ihre eigenen Strukturen.
Was ist denn SFE?
Schule für Erwachsenenbildung am Mehringdamm. Das sind wunderschöne Anekdoten, die ich hier loswerden könnte. Also Lehrer, die halt politisch sehr überzeugt sind und damals auch auf ganz extreme Weise natürlich für ihre Sache gekämpft haben. Auf der linken Seite natürlich. Die waren auch bekannt dafür, so eine Zelle der RAF zu sein. Also dort die Gegend, die Schule, der Bereich, keine Ahnung. Und es hat sich bis heute irgendwie noch so ein bisschen mitgetragen, so diese ganze Stimmung, Hunde mit in die Schule, ins Klassenzimmer
Find ich
zu
super.
Nehmen, Essen mit reinzunehmen.
Finde ich super.
Und so. Ja, ja, und alle haben die gleiche Stimme, das gleiche Stimmrecht und dann werden Foren einberufen, wo du dann halt vor so ein Tribunal gestellt wirst, ob du denn noch würdig bist, zur
Ach,
Schule
Quatsch.
Zu gehen. Ja, ja,
das
so eine
jetzt,
Sache.
Das stimmt nicht.
Da wurden Exempel statuiert, die kannst du
aber das,
heute
das
noch feiern,
nee, komm, reden wir jetzt von diesem Berliner Schulkollektiv. Oder reden wir von der
SFE, Schule für Erwachsenenbildung.
Echt?
Darüber rede ich. Danach bin ich ans Lichtenberg-Kolleg. Das war
Warte mal, ich möchte die Geschichte, das gib mir noch mal zwei Sätze dazu. Du wurdest vor
einem Freund
Tribunal.
Von mir zum Beispiel, der ist Armene und hat einen Bruder, der bei der Bundeswehr war, bei den Gebirgsjägern und hat voller Stolz diesen Pullover halt in der Schule zur Schau getragen. Und daraufhin hat ein Lehrer, der halt politisch sehr engagiert und wahrscheinlich sehr gelangweilt ist und so in seinem Alltag etwas rausgesucht, wo sich wohl Gebirgsjäger heute noch treffen, um Gedenken an irgendwelche Gebirgsjäger, die damals Ende des Zweiten Weltkrieges in einem griechischen Dorf sozusagen alles noch niedergemäht haben, was gelebt hat. Also, dass sie sich treffen und in Gedenken an diese Einheit sozusagen sich nochmal treffen. Das hat er in Verbindung miteinander gebracht, ohne zu fragen, wie denn sozusagen der Background von dem Jungen ist. Und da hat man sozusagen diese Fallhöhe mal gesehen von diesem Engagement, was dort vorherrscht und den Überzeugungen und diesem Konstrukt, was halt nicht wirklich aufgeht und wo man dann wirklich nicht die Freiheit hat, die dort beworben wird.
Du hast das Wort Autoritäten in dieser Sendung schon zweimal benutzt, immer in einem negativen Kontext. Also du bist jemand, der, also eigentlich klingt ja dieses Selbstbestimmung und alle sind gleich und kollektiv und links und so.
Ich mag Kritik, wenn sie konstruktiv ist, aber nicht irgendwie, wenn man schon merkt so von vornherein, dass kein Gespräch auf Augenhöhe stattfindet, sondern man von vornherein sozusagen bewertet und beurteilt wird und dann schon gesagt wird, dass sie selber durch ihre Erfahrung und alles Mögliche schon besser wissen, ohne dass sie einen Dialog suchen.
Würdest du denn aber sagen, dass ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler auf Augenhöhe in jedem Fall stattzufinden hat?
Ja, also ich fänd es besser für die Moral sozusagen auch von den Schülern, also wie man sich grundsätzlich begegnen sollte, egal was für ein Alter man hat, weil den Respekt sozusagen, den ich von einem Erwachsenen bekomme, den gebe ich dann natürlich auch gerne zurück. Und,
aber das sind doch zwei verschiedene Sachen. Ich kann doch von einer Autorität trotzdem respektvoll behandelt werden.
Eben, das meine ich auch und das möchte ich damit sagen. Also dass man, obwohl die Lehrer vermeintlich mehr Stress haben in der Schule und eine größere Verantwortung tragen, trotzdem genauso schonend umgehen können wie mit jemandem, der halt ein bisschen älter ist.
So, Silly hast du mitgebracht. So eine kleine Frau.
Ja, also das war auch eine CD, die hat mir meine Mutter damals geschenkt mit Hits wie Hurensöhne und Kinder der Nacht und ja, ganz tolle Sachen, die ich mir damals auch ganz unbewusst angehört habe und dann irgendwann mal wieder rausgekramt habe und zusammen mit meiner Mutter nochmal abgefeiert habe, weil das halt auch Teil meiner Identität ist. Da sind ja auch Sachen drauf wie Montklamott, die so einen historischen Hintergrund haben, der mir lange nicht bewusst war. Also, dass dieser Berg im Friedrichshain sozusagen durch diese Trümmer Frauen aus Trümmern aufgeschüttet wurde und dann erst später sozusagen zu diesem Park wurde. Mhm. Und ja, das hat mich schon immer fasziniert, so die Berliner Geschichte und die Menschen, die sozusagen kulturell mitgestaltet haben. Und Cilly ist wohl, glaube ich, eine der tollsten Stimmen und Künstlerinnen, die es damals im Osten gab. Und das Lied finde ich einfach super geil, auch wegen diesem Gitarrensolo, was dann in der Mitte kommt.
Radio 1. Hörbar Brust.
So, never mind the mainstream, wenn er gut ist und Spaß macht. Pharrell Williams, happy, und zu Gast ist heute der Schauspieler Max Riemelt. Mein Gast Max Riemelt hat gerade gesagt, ich habe diesen Song neulich als Instrumental gehört und es war unerträglich, oder was hast du gesagt?
Nein, ein bisschen langweilig. Ja, das ist halt total, die bessere Fahrstuhlmusik, absolut. Auf jeden Fall.
Absolut, also ohne diese Stimme kann das nicht funktionieren. Und genau. Ich habe gerade so gedacht, ja, wenn man so Minute 2 hinter sich hat, hat man das Gefühl, es ist so eine Endlosschleife, es wird so geloopt und geloopt. Mhm. Und es ist wie so eine Portion Pommes. Man isst die und ist gierig und es ist echt total lecker und es schmeckt währenddessen.
Und dann ist man satt.
So, ja, dann ist man auch satt. Dann
so
muss man
gut
auch echt
konzipiert,
lange nicht.
Ja, ja. Das ist gut zu konsumieren, auf jeden
Sehr
Fall.
Sehr gut zu konsumieren, ja. So, ich habe gelesen, nach 2010 bist du, jetzt halt dich fest, zum Charakterschauspieler avanciert. So schrieb es jemand. Man hat ja nie oder in den seltensten Fällen Einfluss darauf, was Leute über einen schreiben. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt. Es ist die Frage natürlich, was warst du eigentlich vorher?
Genau, und wer etabliert diesen Titel? Also wer ist die Person, der das sozusagen dann abgenommen wird, ja, dass ich das dann auch bin?
Ja.
Ja, was war ich vorher? Ich war, glaube ich, Nachwuchsschauspieler.
Shootingstar, genau.
Mhm.
Ja, aber ich meine, wobei, Napola war ja eine der ersten größeren Produktionen. Du warst, glaube ich, 20, ne, ungefähr?
Ja, also wo ich es gedreht habe, war ich, glaube ich, 18, 19, irgendwie so, genau.
Und dann kam dieser Film raus und mit Dennis Ganser, mit dem hast du eine ganze Menge gearbeitet, genau wie mit Dominik Graf. Also das sind zwei super Regisseure, die sehr unterschiedliche Produktionen immer wieder mit dir gemacht haben. Ein Traum. Mhm. Ich weiß, ich kenne viele etablierte Schauspieler, die sich wünschen, mal mit Dominik Graf zu drehen. Und du hattest verschiedene Male jetzt das Glück. Und nochmal zurück zu Napola. Danach hagelte es Preise und Auszeichnungen. Also dieser Film wurde gefeiert und du wurdest tatsächlich eben auf der Berlinale, glaube ich, zum Shootingstar. Mhm. Das war 2005. Und so viele Türen öffneten sich. Wie hast du das denn in deiner selbst reflektierenden Art wahrgenommen?
So viele Türen haben sich eigentlich nicht direkt geöffnet. Also es hat natürlich mir ein bisschen mehr Vertrauen wieder, Selbstvertrauen gegeben.
War das vorher weg?
Nee, nicht weg, aber es ist natürlich eine Bestätigung dessen, dass es so etwas überhaupt gibt, also dass sowas überhaupt passieren kann. Also wenn man das nicht einmal erlebt, irgendwie ist es natürlich auch schwer, sich vorzustellen, dass man eines Tages eine Hauptrolle spielen darf und ja, einen Film sozusagen erzählen darf, tragen darf. Und dass es auch so Menschen gibt, die die gleiche Vision mit einem teilen und dabei sozusagen auch noch super Menschen sind und ja, einen nicht vergessen, sondern ja, genauso entspannt mit einem weiterarbeiten, wie es halt davor auch war. Und ja, das macht schon eine Menge mit dem Bewusstsein. Und ja, für andere hat es bedeutet, der ist vielleicht zuverlässig oder der kann einen Film tragen. Und das wären dann vielleicht die Türen gewesen, die sich geöffnet haben. Mhm. Aber das war ein längerer Prozess auch, wo ich mich dann halt auch wieder beweisen und bewähren musste. Und das ist dann halt erst ja, mit weiteren Kinofilmen gelungen, die dann, ja,
die
mehr oder weniger erfolgreich waren. Genau, die Welle war sehr erfolgreich natürlich. Aber ich finde auch zum Beispiel Filme wie 13 Semester, finde ich, genial geworden. Und die haben aufgrund der geringen Plattform oder ich weiß nicht, der geringen Kopienzahlen oder des schlechten Plakats irgendwie ja nicht so gut abgeschnitten und haben, ja, nicht so ein Publikum gefunden, nicht so ein breites. Womit ich aber eigentlich im Nachhinein auch ganz zufrieden bin, weil ich ja, wie gesagt, nicht so gerne festgelegt werden möchte auf etwas Bestimmtes. Und wenn sich das Publikum dann immer ja klein hält, dann nutze ich das nicht so ab, sozusagen, was ich alles mache.
Du hast ja auch Anfang des Monats so ein kleines Fernsehspiel gemacht, Der zweite Mann.
Ja, das war auch eine tolle Erfahrung, weil ich das erste Mal mit zwei Regisseuren gleichzeitig gearbeitet habe, die sich die Arbeit geteilt haben. Weil
wow, wie geht sowas denn?
Der eine ist fürs Visuelle zuständig und der andere macht halt das Inszenieren und das.
Inszenieren ist doch... Ja gut, aber wie kann man das denn so genau trennen?
Man kann es trennen, indem man einen Spezialisten hat, der sozusagen für die Visual Effects und diese ganzen Bilder sozusagen, also Der wirklich sein Augenmerk darauf legt und der andere sozusagen an den Schauspielern dranbleibt und die sozusagen so ein bisschen auf seine Reise mitnimmt. Und die beiden haben sich so gut verstanden wie eineige Zwillinge.
Naja, das ist
und
gut.
Ja, das war eine ganz tolle Erfahrung, weil es da auch nicht viel Geld gibt, ist der Idealismus umso größer und das gefällt mir eigentlich immer sehr gut, weil ja mein Anspruch halt auch relativ hoch ist, was so das Geschichtenerzählen angeht und die Zuschauer halt nicht unterschätzen möchte oder ja noch ein bisschen stimulieren möchte mit irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel das Genre, was wir damit erzählt haben. Das war so eine Art Film Noir, die ist halt ganz selten in der heutigen deutschen Filmlandschaft gibt und wo sich auch noch ganz wenige rantrauen, geschweige denn irgendwie das Geld haben, um sowas dann zu erzählen. Und das waren halt Filmstudenten, die es tatsächlich versucht haben und wie ich finde auch ziemlich gut gemacht haben.
Du hast von deinem eigenen Anspruch gesprochen und viele deiner Kollegen werden den teilen und trotzdem ist es ja so, dass du als Schauspieler, lucky you, wenn du einen guten Regisseur hast, wenn das Drehbuch stimmt, wenn das irgendwie alles toll ist und trotzdem gibt es noch so ein, ich weiß nicht, wie man es prozentual beschreiben würde, vielleicht sind es dann doch mal 25%, die du abgibst an den Schnitt.
Ja, ja, absolut. Ne? Also
und du weißt also letztendlich...
Du hast keinen Einfluss auf die Wirkung letztendlich des Produkts. Also das ist ja eine Art von Sinfonie, die dann erst letztendlich am Schneidetisch oder in der Mischung entsteht.
Genau, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, wir sagen jetzt nicht, über welchen Film wir gesprochen haben, aber da kann durch solche Sachen wie Schnitte, wie Szenen, von denen du weißt, ihr habt sie gedreht, die waren super,
Genau. Wurden
aber gar nicht reingenommen, schade, oder aber eine schlechte Nachsynchronisation oder solche Sachen, damit kann man ja auch tatsächlich einen schönen Film
machen.
Echt kaputt
die Illusion
machen.
Zerstören, ja. Das ist nicht nur beim Film so, ja.
Ja, und dann sitzt da der Zuschauer und denkt, ey, was ist denn hier los?
Ja.
Gute Schauspieler, gutes Drehbuch, aber irgendwas hakt doch da.
Genau.
Guckst du regelmäßig Fernsehen?
Nee, tatsächlich so, dass ich gut dabei abschalten kann und unterbewusst wahrscheinlich irgendwie was verarbeite und mich einfach dann zuflimmern lasse. Und manchmal kommt sogar irgendwas Gutes. Also ich sag nicht Nein zum Fernsehen, definitiv nicht.
Ich sag nicht Nein. Ja. Apparat hast du mitgebracht? Spricht man die so deutsch aus?
Ja.
Ja.
Das ist einer eigentlich. Also der hat, glaube ich, eine Band oder bestimmte Leute, mit denen er arbeitet, aber eigentlich ein Mann.
Ein Mann.
Ja. Mhm. Ein Komponist, würde ich ihn fast schon nennen, weil der macht auch echt viel. Fürs Leipziger Theater hat er, glaube ich, auch Krieg und Frieden gemacht und so. Und ja, ganz toller Künstler.
Und der Song heißt Birds.
Birds wieder, ja, Birds.
Was ist
was
los
für ein
mit
Thema
dir?
Hier?
Was ist da los? Du bist so Hobby-Ornithologe wahrscheinlich.
Vielleicht.
Was gibt's denn für ein Stichwort zu diesem Song? Warum den?
Das ist so eine Art Filmmusik für mich, also sehr atmosphärisch und weil ich halt so romantisch veranlagt bin, habe ich vielleicht schon Fable dafür.
Okay. Wir nutzen jetzt mal diese sphärische Stimmung, um uns dem Wort Seele anzunähern. Nicht von ungefähr, mein Freund. Ein Zitat von dir, das Wichtigste für dich sei... deine Seele zu bewahren. Das klingt jetzt aus dem Kontext genommen natürlich ein bisschen für manche vielleicht. Erklär doch mal, was denn für dich eigentlich mit dieser Begrifflichkeit Seele anzufangen ist.
Also das hört sich natürlich sehr esoterisch an, aber ich denke, dass es so eine gewisse Erziehung gibt, die jeder Mensch irgendwo mal genossen hat und damit auch bestimmte Werte, die man hat oder Wertevorstellungen, die man hat und darüber hinaus sozusagen ein Potenzial oder eine Veranlagung, die etwas möglich macht, was jenseits des rationalen Denkens sozusagen ist.
Das Konditioniertseins, also das, etwas, was passiert, genau, oder was in einem ist.
Und das hat halt mit bestimmten Begegnungen zu tun, mit ja, dem Leben, was man so lebt. Und das Produkt daraus nenne ich jetzt mal die Seele.
Ist denn die Seele ein Gefäß oder ist die Seele der Inhalt?
Ich finde, es ist kein Körper, sondern ja, es ist etwas wie Inhalt, was man ausschütten kann, was man geben, verschwenden kann oder was man halt auch auffüllen kann, indem man halt ja, viel Zeit mit sich selber oder sich besinnt auf gewisse Sachen, die einem wirklich wichtig sind oder die einem gut tun, im besten Falle, wenn man sich damit befasst. Ja.
Und wo ziehst du? Also es ist natürlich, es ist wirklich, ich finde es auch unglaublich schwierig. Ja, bestimmt. Also ich wollte dich damit auch nicht in Schwierigkeiten bringen.
Nee.
Aber wo ziehst du denn die Grenze zwischen Persönlichkeit und Seele? Oder ist es dasselbe für dich?
Persönlichkeit und Seele, ich finde, die Seele macht die Persönlichkeit dann aus. Also die spiegelt sich nicht zuletzt auch in den Augen wieder. Und wenn jemand glücklich oder unglücklich ist, dann sieht man es sofort, finde ich, an den Augen, wenn jemand gestresst ist oder nicht. Und ja, diese Seele, das sind alles so große Wörter. Ich mag auch nicht das Wort Liebe, ich mag nicht das Wort Gott und so. Und trotzdem,
magst du sie nicht?
Nee, es steckt etwas hinter diesen Wörtern, was ich irgendwie im Entferntesten nachvollziehen kann oder beziehungsweise wo ich meinen Konsens zu haben mit den Leuten, die sich dessen annehmen. Aber ich mag es nicht, was damit verbunden wird allzu oft, weil Religion mag ich nicht. Ich mag nicht bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen, die so manifestiert in manchen Köpfen sind, dass ja, es gar keine Alternativen sozusagen dazu gibt.
Gib mal ein Beispiel.
Ja, wenn mir jemand kommt mit der Frage, ob ich die Person liebe oder so, es ist so schwer, Liebe in dem Fall zu definieren, weil zum Beispiel das Gefühl, wenn ich an meine Tochter denke, ist auch so ein ganz intensives, was ich nicht damit vergleichen möchte einfach. Und ja, bestimmte Gefühle, die so unterschiedlich sind, auf einen Nenner bringen zu wollen, finde ich einfach ein bisschen kompliziert.
Aber bei der Romantik tust du es doch auch.
Ja, klar.
Und Romantik ist doch auch so ein Wort, das jeder für sich irgendwie anders deutet. Und,
genau.
Und der eine findet es romantisch, wenn da Teelichter in Herzform stehen, und der andere findet es romantisch, zusammen David Gray zu hören.
Genau,
oder,
aber im Zweifelsfall kann man ja nochmal nachfragen, wie wir das jetzt so schön machen, um das dann nochmal ja, zu differenzieren, was derjenige, welche denn damit sozusagen dann meint. Und für mich steht das alles sozusagen nicht fest. Also für mich ist es kein ganz konkreter Begriff, sondern ja, hat ganz viele Seiten, die dann dazugehören.
Aber
also,
das ist doch bestimmt bei fast jedem so. Also Liebe,
ja,
Liebe ist doch sowas wie ein Buchtitel. Und es gibt so viele verschiedene Kapitel. Also wie du sagst, die Liebe zu einem Kind ist was anderes als die Liebe zu den Eltern, zu dem Partner, zu einem Hund, zu einem Haus, zu einem Meer. Also man kann so viele Dinge auf so unterschiedliche Art und Weise
lieben. Genau, Intelligenz gibt es auch so viele Formen davon. Also dessen war ich mir lange auch nicht bewusst. Also dass emotionale Intelligenz natürlich auch noch existiert. Und nur weil wir halt in unserer heutigen Gesellschaft mehr auf Logik setzen und rationales Denken, heißt es nicht, dass jemand, der nicht so viel sozusagen gelernt hat oder sich belesen hat, nicht doch intelligent ist und Zusammenhänge sofort begreifen kann.
Aber das hast du vorher schon gespürt. Du hast es es gibt halt eine Definition. Es gibt, genau. Und in dem Moment, irgendjemand bringt dieses Wort, diese beiden Worte zusammen. Und dann hat das Ganze ein Label.
Genau.
Aber existiert das ja vorher auch schon.
Ja, genau. Und ja, ich befasse mich gerne damit. Ich tausche mich auch gerne damit aus. Nur ich möchte auch nicht bewertet werden. Genauso wenig, wie ich andere sozusagen an ihren Wörtern festnageln möchte. Ich finde es nur sehr schön, an etwas zu denken, was ja, nicht erklärbar ist und was definitiv da ist, weil sonst wären mir bestimmte Sachen einfach nicht widerfahren.
Ja, es gibt einen Spruch, der heißt, Liebe ist nicht, was man sagt, sondern was man tut. Weil du gerade sagst, du willst Leute nicht anhand ihrer Worte bewerten.
Genau. Das macht sie ja auch so interessant, oder? Deswegen mögen wir das ja auch, so ambivalente Figuren zu sehen im Fernsehen, die sich selbst widersprechen, die dann aber umso menschlicher rüberkommen, beziehungsweise die stehen dann viel mehr mit dem Menschen im Zusammenhang als irgendwelche Erklärtexte, die aus irgendeinem Mund eines Schauspielers kommen. Und ja, Seele ist für mich halt auch wie so ein Wort, wie zum Beispiel Heimat. Es ist wie so eine Basis. Also die ja an oberster Stelle steht, aus der man dann halt schöpfen kann, beziehungsweise die man halt auch auffüllen muss, um halt etwas schöpfen zu können.
Give up the goods, hast du mitgebracht.
Ja, Mobb Deep. Das ist auch sehr viel Seele für mich. Ich hab's gehört, seitdem ich halt auch 13, 14 bin. Das hat viel mit meiner Malerzeit zu tun, Graffiti und so. Die Jungs, die mich kennen, wissen Bescheid, und ja.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heute mit dem Schauspieler Max Riemelt und jetzt mit The Cure, aber nicht wirklich, sondern mit der Version der Watson Twins von Just Like Heaven. Mann, immer wieder stoßen wir hier auf Klischees. Sendung zu Sendung zu Sendung. Wir werden diese Klischees nicht los. Und jetzt gerade das Klischee war, worüber haben wir gesprochen, dass Mädchen früher keine gute Anlage hatten, aber Jungs schon. Wie war das denn bei dir? Und kannst du das bestätigen?
Ich hatte durch den Freund meiner Mutter damals immer was zu hören. Es war Blues und es war eine super Anlage. Die musste die beste von den besten sein, mit so einem Tonspurgerät. Und ja, ich selber habe ich eigentlich mit wenig begnügt, aber weiß jetzt durchaus so eine gute Anlage zu schätzen, mit richtig Tiefen und Bässen, und hast du nicht gesehen. Und ich habe auch Plattenspieler geerbt von meinem ehemaligen Mitbewohner, der zurück in die Schweiz gezogen ist, ja, und der wollte seinen Krimskrams nicht mitnehmen. Und dazu haben dann auch zwei Technics. Und Mixer, genau. Oh,
ja. Ja, diese Schweizer, genau. Die haben es ja, weißt du,
die haben's,
so,
ja.
Ist egal, die machen ja auch, was sie wollen.
Genau, aber der kommt mich auch ab und zu besuchen, von daher ist okay.
Und dann musst du für ihn Platten auflegen.
Genau.
Also wichtig ist ja auch, ich habe wahnsinnig viel Zeit dafür verwendet und viel zu viel Geld ausgegeben, um den richtigen Kopfhörer zu finden. Mhm. Das finde ich ist auch so eine Sache, ja, dass man, also wer beraten werden will, ist ganz einfach, die Lösung ist ganz einfach, sind auch nur 4 Buchstaben und ich darf jetzt dafür keine Werbung machen, aber wer eine Empfehlung haben möchte, das ist kein Aha-Effekt, dem schreibe ich gerne. Es gibt ganz tolle.
Ne? Beste, ja, ich weiß.
Toll. So, wie kommen wir da jetzt wieder weg? Indem ich Kopfhörer super brücke. Ich möchte Sie nämlich darauf hinweisen, dass Sie so viele Sendungen, die Sie vielleicht versäumt haben, auch als Podcast noch anhören können. Können Sie bei Radio 1 runterladen, können Sie mit Ihrem Smartphone runterladen, können Sie in Ihrem iTunes runterladen. Und wenn Sie jetzt mal ein paar Häppchen brauchen, ein paar Namen, Appetizer, Klaus-Maria Brandauer zum Beispiel, die Sendung, Heinz Strunk, Armin Rohde, Westbam, Moritz Bleibtreu, Henry Hübchen, Helmut Lehnert, Rainer Maria Kardinal Wölki und Heinz Hönig, Henna Schigula. So ein paar. Das sind jetzt nur ein paar. Ich glaube, insgesamt stehen da jetzt 50, nämlich die letzten 50. Und dann fällt immer hinten, wenn ein neuer kommt, wenn du jetzt kommst, ne? Max Riemelt,
ganz oben erstmal,
dann bist du ganz oben und dann fällt hinten einer raus, weil man das ja immer nur von so einem Jahr reinstellen darf.
Ist das.
Wobei,
Leben.
Mariam, du hast doch neulich eine neue, wie hast du denn diesen alten Podcast ausfindig gemacht, den wir neulich eingespielt haben von Fritz Karl? Du kannst ruhig laut reden. Du bist die Redaktion. Ah, über ein Online-Portal, das jetzt unlängst vor anderthalb Monaten WhatsApp gekauft hat. Dieses Online-Portal, wo Menschen liken zum Beispiel.
Genau.
Du gehörst da ja nicht zu, ne?
Nee.
Aber es ist kein Nein, es ist ein Nee.
Naja, die Leute denken, ich gehöre dazu, weil jemand, der meinen Fanclub betreibt, sozusagen.
Patrick und Michael.
Genau, und der Michael, der engagiert sich so sehr, dass er bei Facebook sowas eingerichtet hat, was sich sozusagen so anschauen lässt oder sich so anhört, als ob ich das selber wäre. Bin ich aber nicht. Ich selber habe da nicht so eine Affinität dafür. Also ich mag es nicht überhaupt. Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu faul, also da überhaupt was reinzuschreiben oder das dann auch noch teilen zu müssen.
Stimmt es, dass du nicht mal einen Internetanschluss hast in deiner Wohnung?
Ja, mittlerweile habe ich einen.
Ah, ich fand das so interessant. Also bis vor einem Jahr, hattest du, das war Stand der Dinge, jedenfalls noch keinen.
Ja, ja, ja.
Und die Begründung fand ich so interessant.
Was war die Begründung?
Nicht, weil die Telekom mich wahnsinnig gemacht hat oder so, sondern weil du gesagt hast, ich möchte nicht, dass Leute bei mir irgendwas ausspionieren können. So. Also dass sie so,
echt?
Ausspionieren war nicht das Wort, wie
vielleicht
hast du es denn
das
genannt?
Eine Ausrede oder so. Ja, ich misstraue dem grundsätzlich schon ganz schön. Also das hat sich ja natürlich auch bewahrheitet, ne, in diesen ganzen Aussagen und Aufklärungsdingern von
NSA, meinst du,
NSA und sind, ne? unserem Nachrichtendienst, die gezeigt haben, ja, wie es dann wirklich nun darum steht mit diesen ganzen Informationen und diesen Kraken von diesem Portal, was du eben meintest, so, die sich Informationen abschöpfen und die dann natürlich auch benutzen können, wie sie wollen. Weil sie das Kleingedruckte hingeschrieben haben und dann natürlich auch jedes Recht darauf haben. Und deswegen, also ich weiß nicht, vielleicht war das so unterbewusst schon bei mir klar, nee, ich vertraue diesem Ganzen nicht und möchte da auch nicht weiter irgendwie ja Möglichkeiten nutzen. Grundsätzlich glaube ich, dass ja zu viel Überflüssiges darüber kommuniziert wird. Also ich bin ja schon bei SMS-Schreiben manchmal ziemlich langsam und faul, weil ich denke, es ist besser zu sprechen und dann ist es auch besser, sich in die Augen zu gucken und dann ist es wieder besser, um sich zu treffen und sich Zeit füreinander zu nehmen, um dann wirklich ja miteinander zu kommunizieren, weil alles andere ist irgendwie so, ja, so verkrüppelt immer mehr. Unsere Sprache verkrüppelt immer mehr und ja, die Information darin halt auch.
Schreibst du denn noch Briefe?
Ja, wenn ich lange weg bin und im Ausland bin, dann schreibe ich auch gerne mal einen Brief, ja, oder eine Postkarte. Das ist ja auch eine schöne Art und Weise. Erst gestern habe ich jemanden getroffen, der das war ein Journalist, der einen Freund hat, der halt so alt ist, dass er kein Internet mehr benutzt aus Prinzip und die schreiben sich halt über Postkarten und das fand ich halt guten Gedanken, dass man sich halt Zeit lässt, dabei zurückzuschreiben oder sich Zeit lassen kann, also dass man nicht prompt antworten muss, weil keine Antwort ist ja auch quasi eine Antwort und dieser Druck, der damit vorherrscht und dieser Informationswahn und diese Meldepflicht und so, das ist...
Ja, das stimmt, also die Verfügbarkeit, das finde ich auch schwierig, aber da kann man ja auch, da wird man ja selbst erzogen von bestimmten Leuten und kann ja auch umgekehrt seine Position
theoretisch
irgendwie,
kann man, genau, ne? Aber ich finde, das nimmt also immer mehr Überhand über die Leute und deren Bewusstsein oder deren Gefühl auch, was dann halt nicht mehr vielleicht da ist dafür, weil man ständig, wie gesagt, griffbereit sein muss oder erreichbar sein muss.
Ich finde das interessant, diese Feedbackerei, also diese... dass ich Leute, die durchaus reflektiert sind, glaube ich, vielleicht oft gar nicht bewusst machen, dass sowas wie Facebook tatsächlich sowas ist wie jeden Abend eine halbe Flasche Wein trinken, das gehört so dazu, das wird gar nicht mehr unter Alkohol abgebucht,
genau.
So, das ist so, ja, man ist ja nicht betrunken und so, ganz klar. Aber ich glaube, wenn Facebook jetzt wegfiele oder wenn das jetzt in 2 Jahren überhaupt gar nicht mehr hip ist und wirklich nur die letzten Idioten irgendwie bei Facebook sind, ich glaube, dass das vielen Leuten extrem fehlen wird. Also gerade bei Menschen, also ich bin da selbst auch und ich mache das relativ selten und so, aber ich sehe da ja immer wieder, wie aktiv manche Leute dort Sachen posten. Und ich denke, und auch dann Kommentare bekommen und Likes und sowas ist ja...
Ich verstehe die Motivation auch nicht dahinter, deswegen kann ich da ganz schwer mitreden. Also ich kann diese Logik nicht nachvollziehen, also wirklich nicht... Weil es wahrscheinlich auch nichts Logisches ist.
Es
ist
ja
aus diesem Instinkt heraus, dass man ein soziales Tier ist und sich auch an seinem sozialen Netzwerk sozusagen abgleichen, vergleichen will. Und
man muss es gar nicht so theoretisch halten. Also tatsächlich ist es wie bei allem, wie bei Medikamenten, wie bei neuer Technologie schlechthin. Es kommt ja auch immer darauf an, wie du es nutzt, solange du es noch in der Hand hast. Und in der Hand haben, dann meine ich jetzt nicht, dass die NSA irgendwie auch mal guckt, so, ich bin da völlig unzeitgemäß und paranoid, mir egal. Aber es geht, glaube ich, eher darum, dass sich da was einschleicht, eine Art von Regung, an die du dich gewöhnst. Und die dann tatsächlich, wenn sie wegfällt, eine Leere hinterlässt, oh Gott, die man vorher niemals hätte stillen müssen, weil sie vorher gar nicht abgerufen wurde, weißt du?
Ich finde die Gedanken nur schlimm, dass sie tatsächlich irgendwelche Muster sozusagen nachvollziehen können und ja, eine künstliche Intelligenz theoretisch erschaffen können, die dir sozusagen schon voraus ist und weiß, auf was du eingehst und was du magst. Und
das tut das Internet doch längst. Du suchst einmal Schuhe und dann das nächste Mal öffnest du die Seite und dir werden Schuhe angeboten. Gedanken, und so. Dabei. Ganz klar, aber tatsächlich, wir können das jetzt so beklagen und es gibt sicherlich noch, ich sag's jetzt mal, Gesellschaftsromantiker oder so, ja, die das schaffen durch sowas wie dieses Postkarten hin und her schreiben und sich wirklich in echt sehen. Das ist toll, aber letztendlich kann man es, glaube ich, kann man die Dinge an sich, kann mir gar nicht aufhalten. Das
also mich haben zum Beispiel die Menschen immer fasziniert, die so irgendwie ein Geheimnis hatten. Und dadurch, dass irgendjemand ständig meint, irgendwie alles teilen zu müssen und lauthals rausschreien zu müssen, ja, verwirkt er sozusagen für mich so ein bisschen... ja, also das Bild, was ich gerne haben wollen würde. Und ja, ich denke, ich will mich da nicht beschweren oder so, sondern der Kreis der Leute irgendwie, die ich dann wirklich noch so schätze, wird dann vielleicht mal kleiner oder so. Ohne jetzt die verurteilen zu wollen, ich verstehe es einfach nicht.
Okay, da setzen wir jetzt mal einen Punkt.
Ja.
Face of Fire, Riders Connection. Da war's.
Ja, also das ist die Band meines Bruders, die Riders Connection, und auf den bin ich unglaublich stolz, weil er ja ganz konsequent seinen Weg mit seiner Band gegangen ist. Also den Philipp finde ich auch ganz toll. Und
der ist jünger als du.
Oder ja, er ist jünger, genau. Wir sind 6 Jahre im Abstand, genau. Und ja, er macht Beatbox. Ich weiß noch, dass ich früher ihm so ein bisschen was gezeigt habe und er hat es...
Mach mal. Wenn du es ihm gezeigt hast, dann kannst du es ja.
Ich höre es bestimmt dir nicht so gut an. Das ist sozusagen ein Beat, den man halt mit dem Mund macht. Und daraus hat er, ja, also er hat es ganz toll weitergeführt und macht super Sachen halt, rein akustisch mit seinem Mund. Und ja... Wir haben Musik gemacht, sie aufgenommen und haben viel auf der Straße auch gespielt, um sich zu bewähren, und treten jetzt überall in Europa auf. Und wie gesagt, ich bin super stolz auf ihn und deswegen sollen das alle anderen auch hören.
This is my face of fire. Baby, dein Bruder.
Ja, also der Sänger nicht, aber der die Beatbox macht, der den Beat sozusagen macht, ja, und Philipp ist auch ein sehr begabter Sänger und Alexei ist am Bass sozusagen, und dann kommen dazu manchmal noch irgendwelche Gastmusiker und ja, sind sehr talentiert und machen eine super Live-Show.
Max Riemelt ist heute hier zu Gast. Ich möchte Ihnen nochmal die E-Mail-Adresse unserer Sendung nennen, falls Sie uns schreiben möchten, hörbar@radio1.de. Und du bist ja auch hier, um einen Film zu bewerben, der in einer Woche läuft. Ganz genau, Sonntag in einer Woche, 20.15 Uhr im ZDF.
Ja.
Parallel zum Tatort. So.
Verdammt.
Und der Titel, ne, wie mein Hund, Elli Beinhorn,
ja.
Alleinflug.
Aha.
Es geht um eine, sag du's.
Eine sehr spannende Frau, die damals in den 30er, 40er Jahren mit der Fliegerei angefangen hat und ja, als eine der wenigen Frauen sozusagen, die Flieger, die damals entwickelt wurden und ziemlich neue Technik boten und damit auch viele neue Möglichkeiten boten, ausprobiert hat und dafür geworben hat. Und sie war halt, ja, sehr unkonventionell, weil sie halt eine Frau war und in der Zeit geflogen ist und mit einem Mann zusammen war, den Bernd Rosemeyer.
Das bist du.
Ein Rennfahrer zu der Zeit, der überaus erfolgreich war, also mit Vettel heutzutage zu vergleichen, der aber mit der damaligen Technik unglaubliche Leistung auch gebracht hat.
Die sind schon 400 Kilometer pro Stunde sind die teilweise.
Ja, ja, also wirklich schneller als heute auch und hatten aber keine Servolenkung oder keine Sicherheit wie heute. Und ja, die haben zusammen ein Kind bekommen, auch den Bernd Rosemeyer Junior. Genau. Und die Geschichte handelt halt von ihrem spannenden Leben und ihren Abenteuern, die sie halt auch in Afrika, nach Afrika geführt haben und um die ganze Welt haben fliegen lassen. Und ist sozusagen wie so ein Reisebericht ihres Lebens.
Ich habe nur so einen Teaser gesehen, der allerdings relativ lang war, 14 Minuten glaube ich. Also so habe ich einen Eindruck bekommen. Es sind neben dir noch andere hervorragende Schauspieler, wie zum Beispiel Ulrike Krumbiegel, Christian Berkel und Harald Krasnitzer. Und die Maske ist auch so, 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 so gut. Oder auch Lisa Wagner, die ich auch toll finde. Die Maske ist wirklich klasse, sodass die sich alle schon mal echt ganz genau angucken können, wie sie in 20 Jahren aussehen. Genau. Das ist unglaublich realistisch gemacht. Ja. Man erkennt die teilweise gar nicht. Das habe ich gesehen. Und was habe ich noch gesehen? Oder was mir auffiel? Ach ja, genau. Ich kriege immer ein Problem, wenn ein Film anfängt. Ich weiß aber nicht, ob das nur in diesem Trailer war oder ob auch der Film so ist. Man sieht diese Frau fliegen da oben, bemerkenswert entspannt ihr Gesicht. Und dann stürzt sie ab, weil alle Instrumente versagen. Mhm. Und man sieht nur, dass dieser Flieger irgendwie runtergekommen ist und in so einem Baum hängt. So. Und sie blutet irgendwie und man bewegt sich nicht mehr. Und dann steht da 5 Jahre zuvor oder so ähnlich. Und dann denke ich so, oh Mann, ich will das immer gar nicht, ich will doch jetzt nicht schon das Ende wissen. Aber so viel kann man auch verraten, es ist noch gar nicht das Ende. Denn Ellie ist ja irgendwie 100 geworden, ne? Das
ja,
heißt,
ja,
der Film, sie ist offenbar nicht gestorben bei diesem
2007 erst gestorben, genau. Mhm. Und hat ein langes Leben. Der Bernd Rosemeyer ist leider nur 28 geworden, deswegen. Aber ja, sie hat ein ganz bewegtes Leben gehabt und da gibt es auch schöne Biografien, die sie auch geschrieben hat, um halt, wenn man daran interessiert ist, auch noch diese Art und Weise zu sprechen und diesen Umgang miteinander und diese wahnwitzigen Geschichten irgendwie nochmal nachzulesen, das gibt es auch noch dazu irgendwie. Und dazu kommt dann, glaube ich, auch nochmal eine Dokumentation, die am gleichen Abend oder am nächsten Abend irgendwie auch parallel auf einem Spezialsender läuft, um dann halt nochmal die ganzen Background-Informationen zu bekommen, weil die Zeit eines Films, gerade im Fernsehen, natürlich etwas begrenzt ist. Und
ist das so?
Man leider nicht alles und nicht so ausführlich erzählen kann, wie man eigentlich müsste.
Das kann man ja nie.
Ja.
Das müssten ja dann 100 Jahre Sendezeit sein.
Ja, oder
die Ellie.
Vielleicht genau auch wieder so eine kleine Miniserie draus machen. Hm. Wer weiß, vielleicht passiert es ja noch.
Also nächsten Sonntag, 20.15 Uhr im ZDF, Ellie Beinhorn, Alleinflug mit Max Riemelt, Harald Krasnitzer, Ulrike Krumbiegel, Christian Berg, Lisa Wagner und vielen.
Vicky Krieps, die Ellie Beinhorn spielt.
Die habe ich gar nicht genannt.
Genau, ja, ja.
Ah, siehste, weil mir der Name nicht so geläufig war. Na klar, Vicky Krieps. Die sage ich jetzt zweimal nacheinander. Vicky Krieps und mit Vicky Krieps.
Genau.
Entschuldigung, Vicky, falls du das hörst, oder Freunde von dir, oder Bekannte, Verwandte, was wahrscheinlich viel schlimmer wäre. So, wir sind am Ende. Wir haben jetzt auch kaum noch Zeit. Du hast dich gerade so warm gebissen.
Ja, jetzt
gebissen und geknurrt, ne? Hm, jetzt könntest du. Fleetwood Mac Dreams.
Yeah.
Sag einen Satz dazu.
Sag nicht Romantik, Seele.
Gut, danke. Und Ihnen wünsche ich einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.